So, zum Beispiel schönen guten Abend an alle. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute mit Johannes weitermachen. Und ich probiere mich hier wieder so ein bisschen am Tablet aus. Letztes Mal habe ich für mich herausgefunden, ich kann das noch nicht so gut, aber wir können ja zusammen drin wachsen. Ihr ertragt es und ich versuche mich. Wir wollen im Johannes-Evangelium weitermachen. Wir befinden uns noch im Kapitel 1, beenden das aber heute. Ab Vers 35, ich habe hier so eine schwarze Linie schon mal gezogen, ab Vers 35 machen wir heute weiter. Ich würde jetzt noch einmal erst beten und dann können wir gleich einmal den Text lesen. Ja, mein Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute zusammen in dein Wort schauen dürfen und ich möchte dich bitten, dass du uns da unsere Augen für dein Wort öffnest, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass du ja, unserem Verstand öffnest, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass wir ja dein Wort aufnehmen können, dass wir bereit sind, uns von deinem Wort verändern zu lassen und dass wir bereit sind zu hören, was du uns zu sagen hast. Bitte, Herr, habe du Gnade mit uns, dass wir ja einfach uns dein Wort erschließen können und verherrliche du dich heute Abend hier, Herr. Amen. Ja, möchte einer vielleicht einmal vorlesen, vielleicht von 35 bis 51, die Verse? Das ist der ganze Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen.
Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und als er Jesus erblickte, der vorüberging, sagte er: Seht, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Und sie folgten Jesus. Als Jesus sich umwandte und sah, wie sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagen zu ihm: Rabbi, was du da bist als Lehrer, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt, so werdet ihr es sehen. Sie kamen also und sahen, wo er wohnte, und sie blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder, des Simon Petrus, war einer von den zwei, die es von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Dieser fand zuerst seinen eigenen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, gesagt war. Er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn anblickte, sagte er: Du bist Simon, Sohn des Jona. Du wirst Kephas genannt werden, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er aufbrechen nach Galiläa und er fand Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir. Philippus war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus von Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Moses von Nazareth. Da sagte Nathanael: Philippus sagte zu ihm: Kommen Sie. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte von ihm: Sie, wahrhaftig, einer ist verliebt, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete ihm: Weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Größeres als dieses wirst du sehen. Und er sagte zu ihm: In Wahrheit, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Menschensohn.
Genau, wir haben heute auch wieder mal einen etwas längeren Abschnitt. Ich glaube, ab den nächsten Malen werden die meistens ein bisschen kürzer. Ja, nicht immer bestimmt, aber ich glaube, das ist ganz spannend, wenn wir uns jetzt hier so Stück für Stück durch den Abschnitt hangeln. Ich habe nämlich vor, mit euch so ein bisschen, ja, dass wir versuchen, wie so gemeinsam so eine kleine Bibelarbeit zu machen und den Text erstmal so, ja, stückweise zu beobachten, was passiert hier überhaupt in der Geschichte. Vielleicht mal so sich ein paar Gedanken zu machen, was könnte das bedeuten und am Ende, dass wir das zusammenfassen mit einer Anwendung, was Johannes uns vielleicht damit sagen könnte. Genau, wisst ihr noch so ungefähr, worum es letztes Mal ging? Kann das jemand vielleicht grob zusammenfassen? Ich war letztes Mal nicht da. Also ich meine nicht U-Turn, sondern die Bibel heute vor das Mal, ne?
Den rausgesucht, wo er beschrieben wird, wie er beschrieben wird. Und der Weg ebener ist von Jesus.
Okay. Über Johannes den Täufer also. Und es war jetzt ja auch schon beim letzten Mal so, dass Johannes hier an dieser Stelle viel Geschichte erzählt. Das ist halt ein Evangelium, das ist die gute Botschaft. Wir lesen viel von Jesus und es ist quasi eine Geschichte, die uns so Stück für Stück aufgetan wird. Und ja, auch jetzt setzt Johannes mitten in dieser Geschichte fort. Und wenn wir uns mal zusammen diesen Abschnitt angucken, was hier überhaupt passiert und wer hier am Handeln ist, dann sehen wir oder lesen wir jetzt halt gerade von diesem Johannes, den wir auch letztes Mal uns angeschaut hatten. Ich versuche mal die Personen, die jetzt so am Handeln sind, hier zu markieren. Wenn wir vielleicht so einen groben Überblick haben, was hier passiert. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und als er Jesus erblickte, der vorüberging, sagte er, seht das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und sie folgten Jesus. Vielleicht erstmal so kurz diese zwei Verse, um einmal hier reinzukommen in diese Geschichte. Johannes startet mitten in einer Geschichte und schreibt, am folgenden Tag stand Johannes da. Er fängt hier mit einer Zeitangabe an, das macht Johannes irgendwie oft in seinem Evangelium. Also das war letztes Mal ja schon schwierig, Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist hier, der es schreibt. Johannes der Evangelist macht es öfters, dass er Zeitangaben nutzt in seinem Evangelium. Wir werden bestimmt auch noch viel darüber nachdenken können, wann er warum welche Zeitangaben macht. Aber hier schreibt er davon, am folgenden Tag stand Johannes wieder da. Wisst ihr, was den Tag davor passiert ist? Wenn er hier schreibt, am folgenden Tag, da wird er vielleicht sich ein bisschen zurückerinnern müssen und vielleicht einen Blick nach hinten werfen in die Esra-Bibeln. Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter gefragt. Wir lesen ja hier jetzt, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und als er Jesus erblickte, also er blickt Jesus und dann passiert etwas in ihm, der vorüberging, sagte er, seht das Lamm Gottes. Er fordert die Leute hier dazu auf, wir machen mal so ein Ausrufezeichen, mache ich mal so daneben, also ihr müsst jetzt meine Markierung nicht übernehmen, die haben wahrscheinlich auch wenig System heute, aber vielleicht findet ihr euer System, um ein paar Markierungen bei euch zu machen. Aber ich mache meistens so ein Ausrufezeichen, wenn wir ein Imperativ, also eine Aufforderung im Text finden. Und hier ruft Johannes aus, seht das Lamm Gottes. Kommt euch die Aufforderung vielleicht bekannt vor? Vers 29. Kannst du einmal vorlesen, Erik?
Am folgenden Tag sah Jesus auf sich zukommen. Da sagte er, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Genau. Nee, das reicht schon, danke. Genau, erst im Vers 29, also genau den Abschnitt davor, lesen wir davon, dass Johannes Jesus auf sich zukommen sieht und sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und auf einmal in Vers 35 passiert wieder dasselbe. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Das ist der einzige Unterschied, irgendwie zumindest im Text, jetzt, den wir davon lesen. Und zwei von seinen Jüngern standen jetzt noch dabei. Und als er Jesus erblickte, der vorüberging, sagte er, seht das Lamm Gottes. Und ich finde es irgendwie spannend, wenn man Johannes beobachtet. Wir haben Johannes ja eigentlich schon vom ersten Mal an, also schon im allerersten Abschnitt, den wir uns angeguckt hatten, haben wir Johannes schon kennengelernt und seine Aufgabe, die er hat. Wenn ihr so ein bisschen zurückblättert, dann sehen wir das, lesen wir das und merken jetzt hier, Johannes ist ein Mann, der seine Aufgabe scheinbar voll ernst nimmt. Johannes 1, Vers 6 lesen wir nämlich, ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, er hatte den Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Der war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Er sollte Zeugnis geben vom Licht. Und das macht Johannes. Er steht da und ruft aus, seht das Lamm Gottes. Nächsten Tag steht er wieder da und ruft aus, seht das Lamm Gottes. Wir wissen vielleicht nicht, wie viele Tage Johannes das gemacht hat, aber er hat seine Aufgabe ernst genommen, weil er ein Zeugnis ist für die Leute, die bei ihm sind, für die Jünger, die hinter ihm stehen. Und jetzt lesen wir zu uns zwei Jüngern, wir wissen nicht, ob die den Tag davor vielleicht nicht dabei waren, ob die vielleicht die letzten Tage nicht dabei waren, ob die jetzt das erste Mal dabei sind, wo Johannes diesem Jesus begegnet oder diesem Lamm Gottes begegnet. Und ich vermute mal, oder ich wage jetzt zu bezweifeln, dass die Jünger viel damit anfangen konnten, in diesem Moment zumindest, was Johannes damit meint, wenn er ausruft, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Vielleicht konnten sie sich erahnen, okay, damit meint Johannes wahrscheinlich den Messias, der angekündigt ist in den Prophezeiungen, wo Gott prophezeit, dass jemand kommen wird, der die Sünde wegnehmen wird oder wo Gott Sünde entfernen wird zwischen ihm und seinem Volk. Vielleicht haben sie das erahnt an dieser Stelle, aber auf jeden Fall, wenn das Jünger waren, die Johannes zugehört haben, dann wussten sie, dass Johannes nicht das Licht ist. Dass Johannes nicht der Christus ist, weil auch das hat er ja in der letzten Bibelarbeit, hat er das klar gemacht, ich bin nicht der Christus, sondern ich werde auf jemanden hinweisen oder ich bin nur da, um auf jemanden hinzuweisen. Und auf einmal sind sie dabei und hören diesen Hinweis. Seht das Lamm Gottes. Und er zeigt ihn und er fordert sie auf, schaut auf ihn. Er ist es, den ihr in Aufmerksamkeit nehmen müsst. Und der ist es eigentlich, auch dem ihr nachfolgen müsst. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, und diese zwei Jünger, hier wieder die zwei Jünger, hörten ihn und sie folgten Jesus. Ganz einfach. Sie haben gehört und haben gefolgt. Oder sie hörten und folgten. Die Frage, die wir uns an dieser Stelle vielleicht einmal kurz stellen können, ich glaube, das machen wir jetzt schon mal, ist, was es bedeutet, dass sie Jesus jetzt nachgefolgt sind an dieser Stelle. Heißt das jetzt an dieser Stelle, dass die Jünger alles verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind, also ihr Leben hinter sich gelassen haben, ihn als den Messias anerkannt haben und ihr Leben für ihn hingegeben haben, in dieser Art von Nachfolge getreten sind, oder heißt es erstmal, dass sie ihm hinterhergelaufen sind, weil er halt vor ihm war und er ist hinterhergegangen, weil Johannes es gesagt hat. Ich glaube, weil dieses Wort, was hier für Folgten steht, das wird eigentlich meistens im Johannesevangelium oder generell in den Evangelien dafür genutzt, um halt einfach eine ganz bewusste Nachfolge, also Jüngerschaft, deutlich zu machen. Aber das muss nicht zwingend so sein und kann im Endeffekt auch einfach bedeuten, dass sie ihm halt einfach hinterhergelaufen sind, rein praktisch. Und ich glaube, ich finde das auch hier, muss ich sagen, ein bisschen naheliegender. Das sehen wir jetzt gleich auch aus der weiteren Konversation so ein bisschen. Und ich finde es aus der Gesamtabsicht, die der Abschnitt für mich hat, dass es noch nicht der Moment ist, wo die Jünger sich bewusst waren, wer Jesus ist, alles hinter sich gelassen haben, um ihm nachzufolgen. Weil wir auch in anderen Evangelien teilweise ganz von ganz anderen Berufungen der Jünger lesen, von ganz anderen Situationen, wo die Jünger berufen werden. Aber hier lesen wir auf jeden Fall von einem ersten Kontakt, von einem ersten Hinterherlaufen, von dem ersten Interesse, was bei den Jüngern geweckt ist, von diesem Lamm Gottes, wo sie gemerkt haben, das ist etwas, wo wir wollen diesen Mann, von dem unser Rabbi jetzt gerade, den wir jetzt haben, Johannes der Täufer, von dem er sagt, das ist das Lamm Gottes, den wollen wir kennenlernen. Und sie laufen ihm hinterher und Jesus irgendwie sehr, ja, ahnungslos scheinbar, wandte sich um und sah, wie sie ihm folgten. Sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Oder Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt, so werdet ihr sehen. Kommt, so werdet ihr sehen. Kommt, auch eine Aufforderung. Und wir sehen hier, genau, wir gucken erstmal bis hierhin, also bis hier gerade einmal. Und wir sehen hier auf einmal eine Konversation zwischen diesen zwei Jüngern und Jesus. Sie laufen Jesus hinterher und Jesus dreht sich halt um, sieht sie hinter sich herlaufen und fragt, was wollt ihr von mir? Warum läuft ihr mir jetzt hinterher? Oder was sucht ihr? Und sie nennen ihn direkt Lehrer. Scheinbar hat vielleicht dieser, also Rabbi, einfach ein Ausruf für jemanden, vor dem sie Respekt haben, der für sie eine Autorität hat, von dem sie lernen wollen, wo sie ihn sehen, vielleicht einfach schon alleine aufgrund dessen, was Johannes der Täufer für sie für eine Autorität hatte, ihm diesen Titel, das Lamm Gottes, gegeben hat, sie ihm hinterherlaufen und einfach dieser erste Eindruck ist, das ist, du bist jetzt unser Rabbi, zu dem wir gerade kommen. Und fragen ihn, wo wohnst du oder wo bleibst du, könnte man auch an der Stelle sagen, wo hältst du dich auf? Er sagt zu ihnen, kommt, so werdet ihr sehen. Und fordert sie auch an dieser Stelle auf, kommt mit und ihr werdet sehen. Sie kamen also und sahen. wo er wohnte, und sie blieben jenen Tag bei ihm, es war um die 10. Stunde. Hier einmal ein Cut. Also hier merken wir wieder, das machen wir vielleicht lieber so, hier merken wir auch wieder Zeitangaben, ne? Sie blieben jenen Tag bei ihm und es war um die 10. Stunde. Und was haben sie gemacht? Sind gekommen und haben gesehen, wo er gewohnt hat und sind erstmal da geblieben. Und das finde ich eigentlich spannend, wenn wir jetzt drüber nachdenken, das sind zwei Jünger Jesu, wo wir später wissen, das sind zwei Jünger der 12, die jetzt scheinbar die erste Begegnung mit Jesus haben und Jesus sagt erstmal nichts als komm und sieh. Aber sie haben scheinbar so einen Respekt erstmal vor ihm, dass sie sagen, okay, ich will diesen Mann kennenlernen, ich gehe hinterher und ich will sehen, wie dieser Mann lebt, ich will sehen, was dieser Mann macht, ich will sehen, wie er einfach seinen Alltag gestaltet, komm mit. Und das war so ungefähr die 10. Stunde, steht da ja, es war um die 10. Stunde. Und es war wahrscheinlich 16 Uhr, wenn man das so zurückrechnet, weil die Juden, die haben damals im jüdischen Zeitsystem damals, hat man von 6 bis 6 gerechnet, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und von 6 um die 10. Stunde war es dann 16 Uhr nachmittags wahrscheinlich. Und ab Sonnenuntergang hat man halt wieder 10 Stunden gezählt. Und nicht so wie bei uns heute von 0 bis 0 oder von 0 bis 12 quasi, denken wir ja. So gesehen. Deswegen war es wahrscheinlich 16 Uhr und sind den restlichen Tag bei ihm geblieben. Das stellen wir jetzt hier erstmal fest. Und dann lesen wir weiter und lesen jetzt auch von Namen. Und zwar von Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Dieser fand zuerst seinen eigenen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn anblickte, sagte er ihm, du bist Simon, Sohn des Jona, du wirst Kephas genannt werden. Er führte ihn zu Jesus, kann man vielleicht auch noch einmal hier markieren. Weil ich finde es spannend, wenn wir uns anschauen, im Endeffekt, was jetzt passiert. Wir lesen jetzt das erste Mal von Namen, von einem Andreas, der Bruder des Simon Petrus, wird hier irgendwie definiert als der Bruder des Simon Petrus. Dadurch kannte man ihn wahrscheinlich, weil wie gesagt, das Johannes-Evangelium war jetzt hier nicht das erste Evangelium, was zur damaligen Zeit geschrieben war. Und wahrscheinlich war Simon Petrus zu der Zeit etwas bekannter als Andreas auch schon. Und man kannte halt dann, wenn man gesagt hat, das ist der Bruder von Simon Petrus, dann wussten die meisten wahrscheinlich, das ist der Andreas gewesen, halt, so, der da jetzt berufen wurde, der da jetzt mit unterwegs war. Das war einer von diesen zwei Jüngern, die das Zeugnis von Johannes dem Täufer gehört hatten und deswegen nachgefolgt sind. Der andere war höchstwahrscheinlich Johannes der Evangelist, vermutet man einfach, weil er sich selbst nicht mit Namen nennt. Und auch hier jetzt den zweiten Jünger nicht mit Namen nennt, aber man weiß es halt nicht. Aber ist eigentlich auch im Endeffekt nicht wichtig für unseren Text. Aber wir lesen jetzt hier von Andreas, dem Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Punkt. Und was macht jetzt Andreas? Dieser fand zuerst seinen eigenen Bruder und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn anblickte, sagte er, du bist Simon, Sohn des Jona, du wirst Kephas genannt werden. Und ich finde, wenn wir jetzt diesen Abschnitt erstmal anschauen, mega spannend, was mit Andreas passiert ist, weil Andreas ist halt hier auf einmal der Aktive. Er ist auf einmal aktiv und handelt, er sucht scheinbar seinen Bruder Simon Petrus, er hat ihn gefunden, wir lesen dann davon, dass er ihn gefunden hat. Er redet zu ihm und gibt Zeugnis davon, dass dieser Mann, den er gestern kennengelernt hat, der für ihn der Rabbi war, erstmal nur, also in Anführungszeichen nur der Rabbi, und gibt Zeugnis davon und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ich spannend finde eigentlich, ist, was ist in dieser Zeit hier mit Andreas passiert? Was ist in der Zeit passiert, und das finde ich, wäre wahrscheinlich mega spannend, da einen Einblick zu bekommen, was ist in dieser Zeit von der 10. Stunde bis zum Abend passiert, wo sie bei Jesus eingekehrt sind, Jesus kennengelernt haben, vielleicht mit ihm geredet haben, vielleicht erlebt haben, wie er gewisserweise ja gelebt hat, gewirkt hat. Weil Petrus sucht danach seinen Bruder den Tag danach oder vielleicht, wahrscheinlich den Tag danach und gibt Zeugnis davon, wir haben den Messias gefunden. Und jemanden als den Messias zu bezeichnen, das war damals halt schon, das hat schon was zu bedeuten gehabt. Weil das dieser Gesalbte war, der im Alten Testament verheißen wurde. Derjenige, auf den die Juden seit Jahren, seit Jahrhunderten gewartet haben. Sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass dieser Erlöser, dieser Retter, dieser Herrscher kommen wird, der sie eines Tages befreien wird. Und er kommt jetzt und sagt, Bruder, wir haben den Messias gefunden. Ich bin mir sicher, dass wir ihn gefunden haben. Das ist auf einmal das Zeugnis, was Andreas hat. Und er gibt nicht einfach nur Zeugnis ab, sondern nimmt seinen Bruder und ist hier gefühlt der erste Evangelist, führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn anblickte, also Petrus, sagte er, du bist Simon, Sohn des Jona, du wirst Kephas genannt werden. Wir lesen hier gar nicht viel, wie Petrus jetzt reagiert hat. Wir lesen gar nicht darauf, wie Petrus darauf reagiert hat, dass auf Andreas Zeugnis reagiert hat. Wir lesen nicht davon, ob er direkt mitgekommen ist oder ob er vielleicht erstmal gezweifelt hat, ob Andreas da auch die Wahrheit sagt. Wir lesen auch nicht davon, wie er auf die Aussage Jesu reagiert. Aber ich glaube, das, was wir hier erstmal mitnehmen können, ist, dass Petrus zu Jesus gekommen ist, auch hier wahrscheinlich seinen ersten Kontakt mit Jesus hatte, weil auch später lesen wir, dass, also zum Beispiel, oder das wäre vielleicht ein gutes Beispiel, mit Andreas und Petrus, da lesen wir halt später in den anderen Evangelien, dass sie, ich meine, das war bei Andreas und Petrus, dass Jesus sie, während sie gefischt haben, nochmal in die Nachfolge gerufen hatten, sie ihm dann konkret alles verlassen haben und nachgefolgt sind. Aber hier lesen wir scheinbar, dass sie ihm schon vorher einmal begegnet sind und diese Begegnung mit Jesus hatten, ihn hier gewisserweise schon kennengelernt haben. Und Jesus sagt Petrus etwas, was Petrus vielleicht in dem Moment absolut gar nicht versteht. Warum soll ich jetzt Stein heißen? Also ist Kephas genannt, was übersetzt wird Stein. Aber Jesus in seiner Allwissenheit einfach. Hört sich irgendwie komisch an, aber okay, in seiner Allwissenheit weiß Jesus, dass Petrus später der Stein oder der Fels der Gemeinde sein wird, auf den er seine Gemeinde bauen wird. Und gibt ihn an dieser Stelle schon diesen Beinamen und sagt, du wirst Kephas genannt werden, weil ich mit dir etwas vorhabe. Vielleicht hat das Petrus beeindruckt, vielleicht auch nicht, aber wir lesen auf jeden Fall, oder wir wissen dann, dass Petrus ihm später auch nachgefolgt ist. Und wenn wir jetzt in den nächsten Abschnitt schauen, ab Vers 43, finden wir wieder eine Zeitangabe erstmal. Am folgenden Tag, ist wieder ein Tag vergangen, wollte er aufbrechen nach Galiläa und er fand Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir. Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus fand Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes sein? Gehen wir hier nochmal Nathanael und Philippus einfach. Philippus sagte zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael, oder machen wir erstmal komm und sieh, bis dahin, bis Vers 46 einschließlich. Haben auch hier, vielleicht markieren wir uns schon mal direkt, wenn wir es sehen, komm und sieh. Diese Aufforderung, hier haben wir eine Aufforderung mit folge mir. Und hier lernen wir die nächsten zwei Jünger kennen in diesem Abschnitt. Philippus und Nathanael. Philippus, auch da lesen wir nicht viel, wie Philippus reagiert hat. Wir lesen jetzt keine großartige Konversation, wie vielleicht zwischen den ersten beiden Jüngern und Jesus, sondern Philippus wird gefunden, ist nicht wirklich aktiv dabei, er wird gefunden. Und zu ihm wird gesagt, folge mir. Und danach merken wir, Philippus ist scheinbar gefolgt. Philippus hatte scheinbar hatte an dieser Stelle scheinbar eine Begegnung mit Jesus, wo Jesus zu ihm sagt, folge mir. Und Philippus war es scheinbar irgendwie so ein einschneidendes Ergebnis, ein einschneidendes Erlebnis, Jesus zu begegnen, Jesus zu hören. Und ich weiß nicht, was er da in diesem Moment alles erlebt hat. Aber Fakt ist, er ist Jesus begegnet. Und danach lesen wir davon, wie Philippus Nathanael gefunden hat. Ob er ihn vielleicht gesucht hat, ich weiß es nicht, aber er hat ihn auf jeden Fall gefunden und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. an dieser Stelle finde ich es spannend, weil ich schreibe jetzt hier einfach mal Messias daneben. Kann man vielleicht so sagen, weil Philippus eine Begegnung mit Jesus hat und danach genau dieses Zeugnis gibt, was eigentlich auch vorher schon Andreas gegeben hat. Er hat eine Begegnung mit Jesus und kommt wieder und sagt: Nathanael, wir haben den gefunden, von dem geschrieben ist. Wir haben den gefunden, der uns befreien soll, der Rettung bringen soll. Wir haben ihn gefunden, Nathanael. Und gibt dann weiter Zeugnis und sagt: Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Und das, was er hier macht, ist eigentlich im Endeffekt einmal kurz einen Menschen zu beschreiben, wie er halt damals beschrieben wurde, wie man eigentlich jemanden ganz klar benennen konnte. Genauso wie man jetzt sagen würde, Tom Becker aus Paderborn, weiß man dann, okay, das ist der. Vielleicht heutzutage, muss man noch sagen, in unserem Gemeindekontext, vielleicht der aus der KSS da. Dann wissen die meisten, okay, jetzt kann ich ihn auch wirklich zuordnen, jetzt habe ich vielleicht auch ein Gesicht vor Augen. Und genauso macht es Philippus an dieser Stelle und sagt: Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und hier lesen wir jetzt im Gegensatz zu Petrus, lesen wir jetzt hier eine Reaktion von Nathanael darauf. Nathanael reagiert darauf und wie? Er zweifelt. Kann aus Nazareth etwas Gutes sein? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann aus Nazareth etwas Gutes sein? Es ist ein ganz normaler Mensch, der Sohn Josefs. Und dann auch noch aus Nazareth. Ich weiß ja nicht, Philippus, ob du jetzt die Wahrheit sprichst. Ob das stimmt, was du mir sagst, dass hier tatsächlich der ist, auf den wir seit Jahrhunderten, ob das jetzt tatsächlich diese Person ist, auf den wir seit Jahrhunderten von Jahren warten. Ob das tatsächlich der Messias ist, der in dem Propheten vorausgesagt wurde, dass er kommen soll, der selbst in den Gesetzbüchern Moses schon angekündigt wurde, dass er eines Tages kommen wird und Rettung bringen wird. Ist er das tatsächlich? Und es sind halt berechtigte Zweifel von ihm. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, das ist eigentlich für die in dieser Situation völlig unwahrscheinlich gewesen, dass jetzt gerade der Messias auftritt. Also was heißt, es ist völlig unwahrscheinlich gewesen? Es ist genauso unwahrscheinlich gewesen wie die Jahrhunderte davor. Aber man rechnet halt nicht damit. Ich habe jetzt, und dann wahrscheinlich noch aus Nazareth, das ist wahrscheinlich noch die Komponente, die es nochmal ein bisschen unwahrscheinlicher macht. Ich hatte heute, habe ich irgendwie verschiedene Anrufe bekommen auf mein Handy, so aus verschiedenen ausländischen Nummern. Einmal war es ein auf WhatsApp ein Anruf aus Syrien. Da habe ich dann später drüber nachgedacht, wenn ich euch jetzt sagen würde, ey, ich habe heute auf WhatsApp einen Anruf aus Syrien bekommen und da wurde mir mitgeteilt, dass ich 10 Millionen Euro gewonnen habe. Ich musste einfach nur meine Bankdaten angeben und das kommt jetzt. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, ich weiß ja nicht, ob das so wirklich der Wahrheit entspricht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du jetzt gerade sagst und ob das, was dir erzählt wurde, wirklich stimmt. Ich will jetzt nicht sagen, kann von da etwas Gutes kommen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen fies, aber muss mit Nathanaels Worten vielleicht so sagen. Aber man würde berechtigterweise zweifeln. Und genauso berechtigt sind die Zweifel, die Nathanael an dieser Stelle hat. Wo er sagt, ey, Philippus, das macht keinen Sinn. Und was würde ich euch sagen, wenn ich euch überzeugen wollte? Schaut auf mein Bankkonto, entweder ist jetzt im dicken Minus oder halt im Plus. Und genauso ist Nathanael oder genauso ist Philippus und fordert hier auf, komm und sieh. Und Nathanael ist gehorsam, folgt und sieht. Und Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte von ihm, sieh, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Also wir sehen hier eigentlich jetzt auch wieder, schon fast wie am Anfang, eine Konversation auf einmal zwischen Jesus und einem Jünger, zwischen dem Nathanael und Jesus, die miteinander kommunizieren. Und Jesus beschreibt Nathanaels Charakter auf einmal, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Nathanael denkt sich, woher kennst du mich? Du kennst mich gar nicht. Woher willst du wissen, wie ich bin, wie mein Charakter vielleicht ist, wie ich vielleicht bekannt bin? Du kennst mich gar nicht. Wie willst du mich jetzt beschreiben? Und Jesus antwortete ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und das, was Jesus hier macht, ist, er gibt eine Eigenschaft von seiner Gottheit preis oder offenbart seine Gottheit, indem er Philippus irgendwie seine Allwissenheit auch hier kundtut und zeigt, Philippus, vor ein paar Stunden, als du noch unterm Feigenbaum saß, bevor Philippus überhaupt zu dir gekommen ist, habe ich dich schon gesehen. Und Nathanael dachte sich wahrscheinlich, ich saß da ganz alleine, hat sich vielleicht ausgeruht, hat vielleicht Mittagspause gemacht, wusste, keiner war da. Wie willst du mich gesehen haben? Das ist unmöglich. Sah gleichzeitig, da ist ein Mensch vor ihm, der eine göttliche Eigenschaft, diese Allwissenheit scheinbar mit sich bringt. Und für Nathanael ist klar, antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Nathanael hat eine Begegnung mit Jesus, er kommt hin, er kommt dahin, er sieht Jesus, er begegnet Jesus, er erlebt ihn, Jesus redet mit ihm, er erlebt Jesu Eigenschaft und auf einmal gibt er dieses Zeugnis ab, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Auch Nathanael sieht ihn als den Verheißenen, der jetzt gekommen ist, der jetzt scheinbar auf der Erde ist. Und Jesus antwortete ihm, weil ich dir gesagte, dass ich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Jesus ist scheinbar ein bisschen verwirrt oder ein bisschen erstaunt über Nathanael, dass er auf einmal schon glaubt wegen so einer Kleinigkeit und sagt ihm, Größeres als dies wirst du sehen. Und er sagte zu ihm, in Wahrheit, ich sage euch, jetzt hat Siri reagiert, das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
So. Ja, Siri, hoffentlich regelt sie sich nochmal. In Wahrheit, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Sohn des Menschen. Die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Sohn des Menschen. Also Jesus scheinbar ja, verblüfft von Nathanaels Glauben, dass er auf einmal da ist, der vorher noch gezweifelt hat. Und sagt ihm, Nathanael, du wirst noch viel Größeres sehen, als das, was du bis jetzt gesehen hast. Nathanael hat gesehen, hat Jesus gesehen, Jesus offenbarte eine Eigenschaft Gottes oder seine göttliche Eigenschaft und Nathanael glaubt. Und Jesus sagt, du wirst was sehen, du wirst mit mir wandeln und du wirst noch viel größere Dinge sehen. Das heißt, sie werden noch viel mehr Dinge sehen, wo Jesus sich Stück für Stück sein Wesen offenbart, seine Göttlichkeit offenbart. Und sie werden das sehen und für ihn ist klar, das wird noch viel größer sein als diese Kleinigkeit, die ich dir jetzt gerade offenbart habe. Und sagt dann in Wahrheit, die meisten, die kennen den Ausdruck wahrscheinlich als wahrlich, wahrlich. In der älteren Bibel ist mit in Wahrheit übersetzt. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen, die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Menschensohn. Und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann bedeutet das, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit und es bedeutet, dass es wichtig ist, was ich jetzt sage, also hört gut zu. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Menschensohn. Das ist in unserem Abschnitt heute wahrscheinlich der schwierigste Vers, weil wenn man den liest, zumindest ging es mir, als ich den ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, was meint Jesus jetzt damit, weil ich kann mich nicht daran erinnern, mal in dem Evangelium gelesen zu haben, dass die Engel auf und hinabgestiegen sind auf Jesus. Also was meint er damit? Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Hat jemand von euch vielleicht irgendwas im Kopf, wenn man das liest? Keiner? Ich glaube, diejenigen, die drauf kommen vielleicht oder die eine Idee haben, für die ist es vielleicht zu offensichtlich. Weil ich habe erstmal gar nicht dran gedacht, an diese Parallele. Und als ich dann das dann gelesen habe, die Parallele, dachte ich mir, das ist so offensichtlich, dass ich da nicht drauf komme, ist irgendwie schade. Und zwar in 1. Mose an Jakob, kann man vielleicht denken. Jakob hatte da nämlich so eine Begegnung mit Gott. In 1. Mose 29, in 1. Mose 28, lese ich einmal vor, das ist ein etwas längerer Abschnitt, den habe ich jetzt leider nicht hier in der PowerPoint drin. Seid ihr jetzt mit den Esra-Bibeln, seid ihr leider ein bisschen verloren, aber ihr müsst dann gut zuhören. 10 bis 22 ist einmal, und Jakob zog aus von Beerseba und ging nach Haran. Und er gelangte an einen Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jenem Ort. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen ihn daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach, gewiss, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand frühmorgens auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn als Denkmal auf und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel, aber am Anfang war Luz der Name der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein, und von allem, was du mir gegeben wirst, werde ich dir gewiss den Zehnten geben. Also hier ist es irgendwie so eine passende Parallele, wo wir davon lesen, ich wiederhole nochmal den Vers, und siehe, der Herr, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Vers hier bei uns ist ja auch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufsteigen und hinabsteigen über den Menschensohn. Also er spricht die Jünger hier an, ihr werdet das sehen. Ihr werdet sehen, wie die Engel hinauf und hinabsteigen. Und vielleicht haben die Jünger auch an die Geschichte von Jakob hier an der Stelle gedacht. Aber ich glaube, dass es sehr naheliegend ist, diese Parallele zu ziehen zwischen Jakob und den Jüngern hier an der Stelle. Und ich finde es spannend zu beobachten, wenn wir schauen, was ist denn bei Jakob überhaupt passiert? Was ist Jakob da passiert? Jakob begegnet gewisserweise Gott in einer Vision, oder Jakob hat eine Vision, sieht diese hinauf, hinabsteigenden Engel, und Gott redet zu ihm. Und in dieser Vision wird Gott auf einmal persönlich zu ihm. Ein Gott, den er vorher nur als den Gott seiner Väter kannte, wird persönlich zu ihm, und er sagt zu ihm, ich bin mit dir, Jakob. Ich werde mit dir sein, ich werde dich behüten. Er gibt ihm eine Verheißung mit, an die Jakob glauben darf. Er gibt ihm mit und sagt, ich werde bei dir sein und ich werde dich behüten, Jakob, die ganze Zeit, wo du hingehst. Und Jakob wacht von dieser Vision auf, und es hat in Jakob etwas verändert. Er sieht auf einmal, ich bin hier gerade Gott begegnet. Dieser Ort, wo ich bin, das ist heilig, das ist das Haus Gottes, wo ich hier gerade bin. Und er ist völlig überzeugt, Gott begegnet zu sein. Und in dieser und nach dieser Vision ist er nicht nur völlig überzeugt davon, Gott begegnet zu sein, sondern es ist der Anfang davon, dass Jakob eine persönliche Beziehung zu Gott führen wird. Wo er zwar ein paar Bedingungen aufstellt, wo er aber die Tür dafür öffnet, dass dieser Gott sein Gott sein wird. Und wir lesen auch später davon, wie er ihn sein Gott nennt und wie er dann auch genauso diesem Gott folgt. Aber wir sehen, dass das ein Anfang davon ist. Diese Vision, ein Anfang von der Beziehung zwischen Gott und Jakob ist. Und ich finde das mega spannend, diese Brücke zu den Jüngern, gerade an dieser Stelle hier zu ziehen, wo Jesus sagt, Nathanael, du wirst noch viel Größeres sehen. Ihr werdet sehen, wie Engel Gottes hinauf und hinabsteigen. Ihr werdet vielleicht keine Vision haben, aber die Jünger werden Wunder sehen. Sie werden Zeichen sehen, die Johannes auch im Evangelium beschreiben wird. Sie werden Zeichen sehen, wo ihnen klar werden wird, das ist der Sohn Gottes. Das sind göttliche Eigenschaften, die wir hier sehen. Wir sehen, wie Gott, wie Jesus sich offenbart, einfach in dem, wie er handelt, wie er lebt, wie er Wunder tut. Und sie werden sein Wesen erkennen und werden wissen, das ist Gott. Und Jesus nutzt hier dann den Menschensohn als Bezeichnung. Und davon lesen wir, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber in Daniel 7 lesen wir davon, Da wird der Menschensohn als Bezeichnung genutzt, als ja, für den Herrscher, auch für den König, der kommen wird, der verheißene Messias. Kürze ich das jetzt vielleicht einmal so ab. Aber er zeigt genau auch das, das wird bestätigt sein durch das, was ihr erleben werdet, durch das, was ihr sehen werdet. Ihr werdet quasi genauso wie Jakob eine Begegnung mit Gott haben und das wird der Anfang von einer persönlichen Beziehung sein, die ihr mit Gott führen werdet. Wir sind jetzt so den ganzen Abschnitt durchgegangen, haben so grob versucht, so ein paar Beobachtungen aufzustellen und einmal hier festzuhalten, was hier gerade passiert. Und jetzt deswegen nochmal, wenn wir jetzt versuchen, diesen Abschnitt so ein bisschen, diesen gesamten Abschnitt ein bisschen auf uns zu beziehen. Ist euch vielleicht irgendwie, gibt es vielleicht eine praktische Aufforderung, wo ihr sagen würdet, die sticht hier heraus in dem Abschnitt? Ja, komm und sieh. Das ist fast das Einzige, wozu ihr aufgefordert wird, so halt im Abschnitt. Im ganzen Text lesen wir, wenn wir das markieren, Johannes der Täufer fängt damit an, wenn er ruft, sieh, seht das Lamm Gottes. Jesus sagt zu ihnen, kommt. Wo sagt es denn? Kommt, so werdet ihr es sehen. Dann kamen sie und sie sahen. Petrus sagte zwar nicht zu Andreas sagte zu Petrus zwar nicht, komm und sieh, aber er sagte zu ihm oder er führte ihn zu Jesus. Ja, Petrus hat ihn zumindest erlebt dann in dem Moment. Philippus ist ihm nachgefolgt, hat ihn zumindest scheinbar auch gesehen. Jesus selbst ist ihm begegnet. Und auch Nathanael hört die Aufforderung, komm und sieh. Komm und sieh. Aber inwiefern könnte das jetzt für uns eine Aufforderung sein? Oder ich glaube, oder vielleicht als, oder das ist mal vorab vielleicht, ich glaube, wenn wir in einem Text Aufforderungen lesen oder wenn wir im Text, im Bibeltext aufgefordert werden oder da Imperative lesen, dann können wir das immer als ein Ausrufezeichen daneben machen oder als ein Warnzeichen nehmen, weil das scheinbar etwas Wichtiges ist, wozu sie aufgefordert werden. Können wir das vielleicht auf uns übertragen, dieses Komm und Sieh? Habt ihr da vielleicht eine Idee, wie wir das auf das Johannesevangelium übertragen können für uns?
Erstmal einfach auf Jesus weiter schauen. Also sehen, was macht Jesus.
Ja, genau. Ist im Endeffekt ganz simpel heruntergebrochen. Also einfach auf Jesus zu sehen, genauso wie hier die Jünger einzeln aufgefordert werden, komm zu Jesus und sieh. Und ich finde das mega spannend, wenn wir das beobachten jetzt in diesem ganzen Abschnitt. Jeder dieser Jünger ist aufgrund eines, oder fast jeder, außer Philippus, ist aufgrund eines Zeugnisses gefolgt. Und hat dann gesehen und hat dann Zeugnis selber abgegeben. Hat selber ein Zeugnis abgegeben, jeder dieser Jünger. Die ersten haben das Zeugnis von Johannes den Täufer gehört. Petrus hat das Zeugnis von Andreas gehört. Nathanael hat das Zeugnis von Philippus gehört. Und sie sind gekommen und haben gesehen und haben dann selber Zeugnis davon abgelegt, wer dieser Jesus ist. Und wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, dann haben wir jetzt im ersten Kapitel, wenn wir das ganze erste Kapitel betrachten, erstmal bis jetzt gesehen, wie Johannes, der Evangelist, Zeugnis abgelegt hat über Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und so weiter. Dieser ganze erste Abschnitt, der ziemlich lang war, ziemlich viel Inhalt mitgegeben hat. Dann sehen wir davon, wie Johannes, der Täufer, ein Zeugnis von Jesus abgelegt hat. Und wir sehen jetzt erstmal, wie Leute über diesen Jesus ein Zeugnis ablegen. Und jetzt ruft Johannes dazu auf, komm und sieh. Ich habe jetzt mein Zeugnis abgelegt in diesem ersten Kapitel, in diesem Prolog vielleicht. Und jetzt fordere ich dich auf, komm in dieses Evangelium rein und sieh, was Jesus getan hat. Wie Jesus seine Gottheit offenbart hat. Johannes nutzt verschiedene Zeichen und Wunder, um das deutlich zu machen im Evangelium. Und ich finde es ganz spannend, das können wir vielleicht noch einmal lesen. Wir lesen ja auch genauso wie in Kapitel 1, Vers 4. Nee, nicht in 1, Vers 4. In 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, ja, wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Wir schauten seine Herrlichkeit, und warum hat Johannes das Evangelium geschrieben? Kann sich da noch jemand erinnern? Warum hat Johannes das Evangelium geschrieben? Oder kann sich vielleicht jemand noch daran erinnern, wo das steht?
Kapitel 20, Vers 31, damit wir sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
Genau. Ich lese mir nochmal Vers 30 dazu vor. Jesus tat vor seinen Jüngern noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also auch hier macht Johannes schon deutlich, ich habe euch jetzt Zeichen dargelegt im Laufe dieses Buches. Und Jesus tat noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Johannes hat dieses Buch geschrieben, damit sie glauben, dass Jesus der Christus ist. Und dafür hat er verschiedene Zeichen aufgeschrieben, die Jesus getan hat. Er hat verschiedene Dinge oder verschiedene Berichte, die er als Augenzeuge selber erlebt hat, die er erlebt hat und die sein Leben verändert haben. Und fordert jetzt auf, komm und sieh, und es wird genauso dein Leben verändern. Und ich glaube, diese Aufforderung müssen wir für uns ernst nehmen. Zum einen jetzt für das Johannesevangelium, wenn wir uns Freitag für Freitag treffen und dieses Johannesevangelium studieren, dass wir uns das wirklich als Motto auf die Stirn schreiben, lasst uns zu diesem Evangelium kommen, zu diesem Evangelisten Johannes, und sehen, was er über Jesus zu sagen hat. Lasst uns Jesus schauen in diesem Evangelium. Was lernen wir Freitag für Freitag über Jesus? Und wie können wir Jesus kennenlernen? Wie offenbart sich Jesus selbst in diesem Buch? Und ich glaube, dass uns das verändern wird. Dass es ein Grundstein dafür ist, für unsere Beziehung, die wir zu Gott haben. Für unsere persönliche Beziehung, die wir zu ihm haben werden. Genauso aber glaube ich, dass es eine Aufforderung ist, die wir für die ganze Schrift sehen können. Wir müssen unter das Wort Gottes kommen und sehen. Wir müssen sehen, was Gott in seinem Wort uns zu sagen hat, wie er sich offenbart, um eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben. Wenn ich im Glauben wachsen will, wenn ich im Glauben vorankommen will, wenn ich im Glauben stark sein möchte, wenn ich in der Gnade wachsen möchte, dann muss ich das Wesen Gottes kennenlernen, und er offenbart sich in seinem Wort. Wir müssen unter das Wort kommen, um fest zu werden im Glauben. Wir müssen in das Wort kommen und sehen, was Gott uns zu sagen hat. Und ich fand einen Vers, jetzt die Tage nochmal vorgelesen bekommen, den fand ich irgendwie nochmal so cool oder so passend dafür. Jetzt abschließend dazu kann das vielleicht auch unser Gebet sein, im Psalm 119, der oft dafür genannt wird, dass er halt sich gerade um das Wort Gottes dreht. Psalm 119, Vers 18. Lesen wir, öffne meine Augen, oder schreibt der Psalmist, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Ich glaube, das kann genauso unser Anliegen sein, wenn wir dieses Wort Gottes öffnen, wenn wir das Johannesevangelium Freitag für Freitag öffnen. Muss das unser Gebetsanliegen sein, öffne meine Augen, damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Die Wunder, die Jesus getan hat, die Wunder, die wir einfach hier drinnen erleben dürfen, dieses Wunder Gottes, um ihn einfach zu bestaunen und zu erleben und einfach wirklich in unser Herz aufzunehmen. Ja, lass uns jetzt noch zusammen beten abschließend. Und
ich habe noch eine kurze Ergänzung.
Ja.
Ich finde es einfach interessant, nochmal so dieser Gedanke. Wir sind auch Jesus, also die wir Jesus nachfolgen und auch gesehen haben, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Ich finde es auch irgendwie cool, wenn wir das einfach mitnehmen in unseren Alltag auch und einfach Menschen, wenn wir Menschen oder von Jesus erzählen. Viel reden, aber vielleicht Gemeinde und so weiter, einfach mal zu sagen, komm und sieh. Ne? Lern diesen Jesus wirklich auch selber kennen, schau ins Wort, und du wirst Jesus auch sehen. Ne?
Ja.
Nicht darüber reden, aber sie selber, ne? Wer er ist.
Ja.
Ja, dass wir sie so irgendwie zu Jesus führen können. Ne?
Das ist ein cooler Gedanke. Also gerade halt so genauso wie die Jünger es halt selbst gemacht haben, halt so, die haben jetzt Philippus hat jetzt nicht versucht, Nathanael noch irgendwie in der Diskussion zu überzeugen und nochmal irgendwie weitere Argumente anzuführen, sondern hat gesagt, komm selbst und sieh halt. Und genauso können wir das auch mit unseren Freunden bekannt machen und sagen, ey, komm, lass das Wort schauen und sieh, was Jesus dir zu sagen hat halt. Und das ist sehr cool, der Gedanke. Dankeschön. Ja, lass uns beten und dann Ja, mein Herr, ich danke dir für dein Wort, was wir haben dürfen. Ich danke dir, dass du dich darin offenbarst, dass wir ja dich darin kennenlernen dürfen. Danke, Herr, dass du jetzt zu uns eine Beziehung haben möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir auch heutzutage einfach zu dir kommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Ja, und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du ja bei uns allen einfach ein Feuer für dein Wort ins Herz legst, Herr, dass wir ein Feuer nach deinem Wort haben, ein Hunger, ein Verlangen danach, dich mehr zu begreifen, dein Wort mehr zu verstehen und einfach dich zu sehen in deinem Wort, Wunder zu schauen in deinem Gesetz, dass du uns dadurch ergreifst, dass wir dadurch ergriffen sind und einfach nicht anders können, als dich anzubeten, weil wir dich kennenlernen dürfen, dass wir nicht anders können, als dir nachzufolgen, dass wir einfach nicht anders können, als unser ganzes Leben dir zu widmen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns so ergreifst und dass wir von deinem Wort ergriffen sind. Bitte, Herr, schenke du deinen Segen dabei und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt heute Abend noch bei uns bist, wenn wir jetzt gleich einfach noch Gemeinschaft haben, dass auch da dein Wort unser Zentrum ist, dass du auch da unser Zentrum bist und ja, wir dich verherrlichen mit allem, was wir haben, Herr. Amen.